Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend.
Faszinierend. Wenn man sich sonst nicht bewegt, hört man sogar das Öffnen und Schließen der Augenlider. Vor allem das Öffnen. Das scheint lauter zu sein.
Das Öffnen und Schließen der Augenlider. Der Schauspieler Jürgen Holz, im Alter von 87 Jahren ist er gestorben. Wir werden an diesen großen, so einzigartigen Künstler erinnern. Und der Bachmann-Preis. Ausgezeichnet wurde die Schriftstellerin Helga Schubert. Ich werde gleich mit ihr, der Autorin und Diplompsychologin, sprechen über ihren Text vom Aufstehen. Am Donnerstag hat der Wettbewerb in Klagenfurt begonnen. Gestern war er vorbei und heute das Ergebnis. Helga Schubert wird mit dem Bachmann-Preis ausgezeichnet und zwar für ihren Text vom Aufstehen. Die Preisträgerin erreiche ich am Telefon. Guten Abend, Frau Schubert, und herzlichen Glückwunsch.
Guten Abend und herzlichen Dank.
Sie erzählen in Ihrem Text von der Erinnerung einer Frau an ihre Mutter. Es ist ein autobiografisch grundierter Text. Ist das so etwas wie ein literarisch geformter Tatsachenbericht?
Nein. Ich bin ganz stolz auf diese Form, die ich da gefunden habe. Ich habe unendliches biografisches Material tatsächlich ganz stark, sagen wir mal, kondensiert. Das ist nicht eine Autobiografie in dem Sinne, ich bin dann geboren und dann hat der und der das zu mir gesagt, sondern ich habe das wirklich als Material genommen und ich musste 80 Jahre werden, um das jetzt schreiben zu können. Es ist mehrfach gebrochen. Ins immer stärkere Kondensierte. Es sind hunderte Seiten gewesen.
Im Mittelpunkt eine Mutter und ihre Tochter. Die Mutter, so steht es im Text, hat ihrer Tochter aufgetragen, über sie zu schreiben. Haben Sie so etwas wie einen Auftrag mit diesem Werk erfüllt? Oder ist das mehr so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Emanzipation, weil Sie ja erzählen können, was Sie für richtig halten? Also Sie haben ja von diesem Kondensierungsprozess gesprochen.
Ja, also dass ich einen Auftrag erfüllt habe, das hat der Juror Herr Winkels gesagt. Und mit einmal habe ich gedacht, das stimmt, was er sagt. Ich habe daran nie gedacht. Ich habe das jetzt nur als literarisches Mittel genommen, dass ich diesen Satz in die Erzählung genommen habe. Sie wollte, dass ich über sie eine Geschichte schreibe, aber wie sollte ich über sie schreiben, als sie noch lebte? Ich brauche ja eine Brücke. Die Erzählung selber muss ja in sich eine Struktur haben. Und dazu gehörte dieser Auftrag. Also ich mache ja alles, was ich mache, ist ganz mathematisch gebaut. Also ich zeichne mir Erzählungen und das besteht zum Beispiel aus 12 verschiedenen Unterkapiteln, diese 10 Seiten und so. Und dazu brauchte ich eine Brücke. Also ich bin wahrscheinlich viel formaler in meiner Arbeit, als Sie jetzt denken. Und dazu brauchte ich, dass ich diesen Auftrag habe. Aber das war jetzt für mich nicht wesentlich jetzt von der Verarbeitung der ganzen Sache, sondern es war jetzt nur ein Stilmittel. Und als der Herr Winkels das sagte, habe ich so bei mir gedacht, ja, es stimmt ja eigentlich. Also man nimmt manchmal in der Arbeit Mittel und merkt dann erstmal, dass sie eigentlich völlig zurechtgenommen wurden. Es hört sich vielleicht jetzt ganz blöde an, aber so ist es wirklich gewesen.
Sie haben, Frau Schubert, mit Ihrer Lebenserfahrung das Leben Ihrer Mutter mit einem ganz ruhigen Blick gespiegelt. Und Sie hatten es ja eben auch schon angedeutet, war das erst jetzt so richtig möglich mit dieser Distanz, mit diesem Alter?
Ja, also ich habe viele hundert Seiten eigentlich, ein Buch, das habe ich noch nicht veröffentlicht. Und daraus ist es Übung in Distanz. Ich bin furchtbar verletzlich und wollte eigentlich mal alles, was mir so passiert ist, was aber durchaus vergleichbar ist mit anderen aus meiner Generation, wollte ich eigentlich alles beschreiben. Und diese Sache mit der Mutter ist ein Problem, was auch andere meiner Altersgefährten haben. Diese Mütter, die alle ohne Männer groß geworden sind und die alle noch in der Nazi-Zeit richtig schon berufstätig waren. Und dann habe ich immer mehr entdeckt an den Erziehungsformen, die eigentlich aus der nationalsozialistischen Zeit kamen, was Disziplin ist und immer zu da überlegen, ob jemand Jude ist oder nicht, ohne aber antisemitisch zu sein. Also das sind alles Dinge, die mir nach und nach klar geworden sind. Aber ich habe immer erst gefragt, ob andere, die auch so alt sind wie ich, ob die das auch erlebt haben, ob es wirklich so stimmt, auch bei anderen so stimmt. Ich habe mich immer wieder vergewissert.
Ja. Ich möchte mal einen Aspekt vielleicht aus Ihrem Text herausnehmen, den ich sehr merkwürdig fand, eigentümlich fand. Sie schreiben, dass dass das Kind regelmäßig der Mutter Geld gibt, abgezähltes Geld, das das Kind auch versteckt hatte. Das ist ja wirklich ein eigentümlicher Vorgang, den Sie allerdings nicht weiter erläutern. Sie schreiben dann aber, die Mutter gab ihr Geld für Bücher aus.
Ja.
Sie hatte im Krieg fast alles verloren, nur die Handtasche mit einem Taschentuch und ich, Fünfjährige, waren ihr auf der Flucht geblieben. Und dann hat das
in
Kind...
In der Reihenfolge ist ganz wichtig in dem Satz, dass die Handtasche mit dem Taschentuch in dem Satz erst vorkommt, vor dem Kind vorkommt. Also ich mache alles, was ich mache, mache ich mit Absicht in der Literatur.
Das
also ich würde nie sagen... Nur die Fünfjährige und ihren Fünfjährige und eine Handtasche mit einem Taschentuch. Verstehen Sie, wie ich meine?
Ja, ja, natürlich.
Also das ist alles, ja. Und das finden Sie merkwürdig?
Nein,
ja?
Das finde ich nicht merkwürdig. Aber den Vorgang, dass das Kind plötzlich ja Macht hat, das Kind gibt der Mutter Geld.
Ja, ja, ja.
Normalerweise kriegt das Kind ein Taschengeld.
Auch, dass die Mutter die Macht auch abgibt. Aber wo gibt sie es ab? Die gibt es ab in Bezug auf Kontrolle, nicht? Sie gibt ein Stück der Kontrolle über sich ab. Deshalb musste unbedingt in der Erzählung auch vorkommen eine plötzlich völlig unvermutete Großzügigkeit, dieses Geschenk mit dem Roller.
Mhm.
Es gibt immer ein Gegenüber in der Erzählung. Es ist vollständig gebaut. Ich habe mir damit sehr große Mühe gegeben mit der Erzählung. Es hat immer in der Erzählung etwas ein Pendant. Das Kind muss der Mutter das geben, weil die hat kein Geld mehr, um zur Arbeit zu fahren.
Weil sie ihr ganzes Geld für Bücher ausgibt.
Ja. Aber dann hat sie plötzlich Geld und das Kind darf sich einen kleinen Roller kaufen. Ja, das sind so Sachen, die sind lauter Bilder. Also meine ganze Erinnerung besteht aus Bildern, meine Erlebnisse auch. Und die rufe ich dann ab.
Frau Schubert, Sie sind auch Diplompsychologin.
Ja.
Welche Rolle spielt denn diese Arbeit für Ihr Schreiben?
Ja, Lebenserfahrung, Menschenerfahrung, Menschenleben habe ich Hunderte gehört. Und zwar immer in kritischen Lebenslagen. Und zwar mit Konflikten, die normalerweise Menschen nicht ihren Angehörigen erzählen und auch nicht ihren Berufskollegen. Also ich habe die furchtbarsten Dinge gehört. Von Gewalt und von Selbstmordgedanken. Ich habe mit Leuten gesprochen, die Selbstmordversuche gemacht haben. Das habe ich alles gehört. Ich bin mit 23 Jahren in die Klinik gekommen und habe, bis ich 47 war, immer in der Klinik gearbeitet und in der Beratungsstelle für Nerven, Gemütskranke und so weiter. Das ist das Fundament. Also das ist das, was ich vom Leben gehört habe in seinen Extremen. Aber zum Schreiben kann ich sagen, ist es nur Material. In der psychologischen Arbeit habe ich gelernt, dass ich immer folgen muss dem, was Patienten mir erzählen. Und im Schreiben ist es genau umgekehrt. Da folge ich nicht den Schicksalen, sondern ich setze ja den letzten Satz. Ich bin ja die Macht. Ich habe ja die 20 Pfennig in der Hand, wissen Sie? Als Autorin haben Sie Ihre Figuren vollkommen in der Macht und Sie haben total die Handlung in der Macht. Und bloß ich habe viel mehr Material durch meinen Beruf. Ich habe das alles gehört. Also man kann mich überhaupt nicht mehr erschrecken mit den furchtbarsten Dingen. Die habe ich alle schon gehört.
Nochmal.
Und das Schreiben ist tatsächlich eine Möglichkeit, das alles auszuhalten und das zu integrieren und nicht an Menschen zu verzweifeln und immer wieder Wohlwollen zu haben und sich selbst auch viel zu verzeihen. Das Schreiben hat mir viel mehr geholfen als die Psychotherapie. Ich bin auch selbst nie in Psychotherapie gewesen. Ich bin ausgebildet. Ich bin Fachpsychologin der Medizin. Ich war selber Ausbilderin. Aber das Schreiben ist etwas völlig anderes als Psychotherapie machen. Ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, jetzt zu missionieren oder dass Leute Spontanheilung kriegen, wenn sie meine Erzählungen lesen. Das hat mir mal Christa Wolf erzählt. Also es haben eben bei ihr kriegen manche Spontanheilung, wenn sie ihre Erzählungen lesen. Ich habe immer nur das Bedürfnis gehabt, zu berichten. Also ich fühle mich da dem Kleist ganz nah und so dieser Tradition, dieser nicht missionierenden Art der Literatur.
Der Bachmann-Preis für Helga Schubert und ihren Text vom Aufstehen. Frau Schubert, herzlichen Dank.
Ja, gerne. Habe ich gerne gemacht. Ich habe gerne Ihre Fragen beantwortet.
Der Schauspieler Jürgen Holz ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Er war ein ungemein vielseitiger Künstler. Für Theater, Funk und Fernsehen hat er gearbeitet und gezeichnet hat er auch. Im vergangenen Jahr hat er noch 6 Stunden lang Brechts Galileo Galilei gespielt. Ich spreche gleich mit dem Regisseur und Galeristen Christian Bertram. Er hat eng mit Holz zusammengearbeitet. Doch zuvor ein Nachruf von Michael Lages.
Poltern und grollen konnte er wie kaum einer sonst. Vor 3 Jahren sah der Schauspieler Jürgen Holz plötzlich die geliebte Heimat- und Theaterstadt Berlin am Rande der Verzwergung, weil am Berliner Ensemble, wo er engagiert war, ein zugereister Frankfurter Intendant werden durfte, ein Provinzler also. Im etwas zu eiligen Zorn übersah Holz, dass das nie anders war und wie ernst das Donnergrollen des alten Querkopfs Holz wohl wirklich gemeint war. Der Einladung des neuen BE-Intendanten Oliver Rehse jedenfalls aus Frankfurt zur Arbeit mit Frank Castorf folgte Jürgen Holz dann ja doch recht gern. Und Galileo Galilei bleibt als letzte große Arbeit des Jürgen Holz in Erinnerung. Auch dessen paradiesische Nacktheit in Frank Castorfs Version. Stets berief sich Jürgen Holz ganz auf sich selbst.
Hier fängt es an, bei mir. Wer bin ich? Was tue ich? Worüber denke ich nach? Wie kommt das, was ich denke, in die Tat?
Und als er die selbst erarbeitete Biografie vorstellte, eigene literarische Texte und Zeichnungen von eigener Hand inbegriffen, erinnerte er sich auch an allerjüngste Kindertage.
Als ich 4 Jahre alt war, sah ich das Rumpelstilzchen. Ununterbrochen habe ich das gespielt. Und meine Mutter meinte irgendwann, also hat sie mir später erzählt, sie hätte Angst bekommen und mein Gottes Willen, der Junge wird Schauspieler.
Dieses Rumpelstilzchen, nach ersten Arbeiten in der DDR-Provinz, in Erfurt etwa oder Greifswald, heimgekehrt nach Berlin, blieb ein widerspenstiger Geist, immer auf der Suche nach der Wahrheit jenseits vom Staatssozialismus.
Wir wollten den Sozialismus. Wir wollten die Gerechtigkeit und die Schönheit des Menschen. So wie es bei Brecht steht, Anmut spart nicht, noch Mühe, aber Anmut bitte, ja? Ich will doch keine Sau sein.
Als aber die Bürokratie ihm das Arbeitsvisum für eine Heiner-Müller-Arbeit im Westen verweigerte, kehrte Holz der DDR den Rücken.
Die Rollen, die ich spiele, das Theater, an dem ich teilnehme, fand fast von Anfang an und fast durchweg in einer ideologischen Bruchzone statt. Wo ich hintrat, brach schon immer der Boden weg. Das war in der DDR so. Das war in Frankfurt mit Schlef so. Der Boden, den ich mit der Wiedervereinigung in den 90er Jahren betrat und der so fest schien, weichte immer mehr auf. Die Kuschelinsel des Schauspiels in Deutschland wird ausgeraubt und ruiniert, während sie in dem allgemeinen Sumpf der subventionierten und substantivierten Langeweile versinkt.
So hat Jürgen Holz sich selbst erinnert an den Wechsel der Welten und schonungslos Bilanz gezogen.
Dass nämlich sich ganz grundsätzlich gesehen die beiden Deutschlands, die es damals gab, so wesentlich voneinander gar nicht unterschieden. Die einen hatten die Fahne und die andere hatten die Butter. Na ja, schön. Das war oben auf, aber was unten drunter und drinne war, war einander sehr ähnlich.
Schlimmer noch, er, der wenige Jahre nach der Wende im Fernsehen Wolfgang Menges polternde Schreckenskarikatur Motzki spielte, Ickel Alfred sozusagen im neuen deutsch-deutschen Uneinheitston, sah die Welt noch immer da, wo sein Leben einst begonnen hatte.
Mein Beruf ist der des Narren. Hinter dem Frieden, in dem ich heute lebe, sehe ich den Krieg. Wir leben im Krieg.
Auch auf den Bühnen war dieser Jürgen Holz immer ein mutiger Mensch. In den Geschichtswerkstätten von Einar Schlef in Frankfurt, mit neuen Texten von Reinhard Götz bis hin zu den zersplitternden Castorf-Arbeiten zum Schluss. Das Verhältnis allerdings zum Theater selbst blieb nachhaltig gestört. Die latente Ödnis im subventionierten Routinebetrieb störte ihn. In diesem System sah er auch Kolleginnen und Kollegen verkümmern.
Deutschlands Schauspieler sind nicht talentloser als anderswo in der Welt. Aber sie sind als Angestellte geführt, unselbstständig, heute mehr denn je. Sie sind in Deutschland als sogenannte Lohnabhängige für ihr Tun nicht verantwortlich und in ihrer Selbstachtung geschrumpft. Sie sind als solcher Abhängige auch und vor allem Dilettanten.
Jeder und jede, so Jürgen Holz, sei sich nur mehr selbst am nächsten.
Wie kommt man selber mit dem Arsch an die Wand? Und der Rest Die können über die Klinge springen.
Und trotzdem, am Ende stand auch für diesen unanpassbaren Geist stets die Liebeserklärung ans Theater.
Das Theater ist eine notwendige Angelegenheit. Schon allein deshalb, weil es unwiederholbar ist. Was gibt es in der Kunst, das unwiederholbar ist? Jeder Abend ist ein Moment, der kann groß sein.
Ein unangepasster Geist, der Schauspieler Jürgen Holz, ein Nachruf war das von Michael Lages. Ich möchte nun mit dem Regisseur und Galeristen Christian Bertram an Jürgen Holz erinnern. In Bertrams Galerie, da sind gerade Zeichnungen und Bilder von Jürgen Holz zu sehen. Bertram hat in den vergangenen Wochen ihn eng erlebt und auch begleitet. Guten Abend, Herr Bertram.
Ja, guten Abend.
Jürgen Holz hat sein Leben lang auch gemalt und gezeichnet. Sie zeigen ganz aktuell in Ihrer Berliner Galerie Bernhard Bertram eine Ausstellung mit seinen Werken unter dem Titel Kaspar, Puppe, Krokodil. Was sind das für Werke? Welche Themen haben denn Jürgen Holz interessiert?
Das sind genau die Themen, die er war, die er ist. Er ist Kaspar, Puppe und Krokodil. Das heißt, ein Puppenspiel eröffnet sich in unserer Ausstellung. Das ist genau das, was Jürgen Holz interessiert hat.
Sie sind nicht nur Galerist, sondern auch Regisseur, Herr Bertram. Vor 2 Jahren haben Sie ein großes Hörspiel mit Jürgen Holz aufgenommen, eine Produktion von HR und Deutschlandfunk Kultur, Kantos von Ezra Pound. Da hat er eine ganz große Rolle gespielt. Wie haben Sie ihn denn in dieser Studioarbeit erlebt?
Sehr konzentriert. Sehr auf das Wesentliche eingehend und vor allen Dingen als einen großen Schauspieler, der das Tragische in sich inkarniert hat. Das tut er natürlich auch in der Ausstellung jetzt. Er ist ein Beobachter, jemand, der Wesentliches registriert in den gesellschaftlichen Erscheinungen aus seiner Schauspielerperspektive heraus. Und das ist mehr als eine Schauspielerperspektive. Er ist ein Künstler.
Jürgen Holz, 1932 in Berlin geboren, jetzt in Berlin gestorben. Kann man sagen, er war ein durch und durch Berliner Schauspieler?
Absolut. Er war ein großer Berliner. Das ist das, was uns mit ihm stets verbunden hat. Dass er nämlich genau diese Sprache gesprochen hat. Auf der Bühne, im Theater, in der bildenden Kunst, in seinen Zeichnungen. Er ist ein Berliner.
Und er hat Berliner Geschichte erlebt, beide Seiten, Ost und West. Wir haben es eben gerade im Nachruf von Michael Lages gehört. Wie hat er denn insgesamt als Künstler auf die Welt gesehen, Herr Bertram?
Ja, natürlich immer sehr kritisch mit seinen eigenen Worten und mit seinen eigenen Bildzeugnissen in der Ausstellung auch zu besichtigen, aber gleichzeitig sehr zuversichtlich. Das ist das Besondere an ihm. Das ist ein Mensch gewesen, der Zuversicht ausgestrahlt hat in seiner Seele, in seinem Blick, in seiner Zusammenarbeit. Er war immer dabei und hat nach vorne gesehen. Er war ein Kind, wie Künstler immer Kinder sind. Aber er war natürlich auch ein hochgebildeter Mensch. Also diese beiden Pole hat er ausgestrahlt. Kind und Erwachsener. Und wir müssen die Zukunft sehen und an ihr arbeiten. Das war seine Botschaft. Welche Fackel kann ich weitertragen, sagte er zuletzt. Die jungen Schauspieler müssen heran und die jungen Schauspielerinnen. Sie müssen sich an Jürgen Holz anschließen. Das ist die Auseinandersetzung einfach, die folgen wird.
Zum Tod von Jürgen Holz war das der Regisseur und Galerist Christian Bertram. Herr Bertram, Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Vor der chinesischen Botschaft in Berlin wurde mit einer Marathon-Protestlesung an den 2017 in China gestorbenen Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo erinnert. Die 12-stündige Lesung aus Texten und Briefen des Schriftstellers und Menschenrechtlers hat der evangelische Pfarrer Roland Kühne organisiert. Liu Xiaobo war Literaturprofessor, Präsident des chinesischen Pen-Clubs und Bürgerrechtler. Er wurde 2009 zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. 2010 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, den er nicht entgegennehmen konnte. Vor der chinesischen Botschaft sollte auch an weitere inhaftierte Schriftsteller und Dissidenten sowie an 3 Journalisten erinnert werden, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Wuhan verschwunden sind. Der israelische Historiker, Politikwissenschaftler und Friedensaktivist C.F. Sternhell ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Holocaust-Überlebende galt als Ikone der Linken in Israel und bezog immer wieder öffentlich Position gegen die israelische Siedlungspolitik und die Besetzung des Westjordanlandes. 2008 wurde er mit dem renommierten Israel-Preis für Politikwissenschaft ausgezeichnet. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit veröffentlichte Sternhell regelmäßig Zeitungskommentare, in denen er den Bau jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland ablehnt. Er war einer der Gründer der siedlungskritischen Organisation Peace Now. Nach einer Demonstration gegen ein Denkmal aus der Kolonialzeit im nordholländischen Hoorn ist es zu heftigen Unruhen gekommen. Etwa 200 vorwiegend junge Leute hätten am späten Freitagabend randaliert und die Konfrontation mit der Polizei gesucht, sagte der Bürgermeister Jan Nieuwenburg. Das umstrittene Denkmal ist ein Standbild des 1587 in Hoorn geborenen Jan Koen, eines Repräsentanten des niederländischen Kolonialreichs im 17. Jahrhundert. Koen war Generalgouverneur der Ostindienkolonie. Er gründete das heutige Jakarta. Koen ist auch verantwortlich für ein Massaker auf der Gewürzinsel Banda, das ihm den Beinamen Schlachter von Banda einbrachte. 12 Personen wurden nach den Auseinandersetzungen mit der Polizei nun festgenommen. Die Krawalle sind nach den Worten des Bürgermeisters kein Grund, das Denkmal zu entfernen. Die Stadt hatte bereits 2011 auf einem Schild an dem Denkmal die Verdienste, aber auch die Gräueltaten von Koen benannt.
Fête de la Musique. Heute wurde gefeiert, gesungen, gezupft, geblasen, gestrichen, Land auf, Land ab. Die ganze Vielfalt der Musik war zu hören, von Profis und Laien, von Lehrern und Schülern. Einen Auftritt in Berlin hatte die Elektropop-Musikerin Bernadette Lahengst. Ich erreiche sie in der brandenburgischen Provinz. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich bin hier mitten auf dem Land, aber wir machen hier auch Musik.
Schon mitten auf dem Land, das bringt mich zur ersten Frage. Schon in jungen Jahren haben Sie die Vielfalt der Musik ja kennengelernt, beim Singen in der Kirche, später dann bei der Straßenmusik. Bad Salzuflen, die Provinz Ihrer Heimat, Ausgangspunkt Ihrer Musikerinnenlaufbahn. Was haben Sie denn damals gelernt, von dem Sie heute noch profitieren?
Dass man, wenn man selber anfängt, Musik zu machen, dass man nicht darauf warten sollte, dass einem Leute unbedingt über den Weg laufen, sondern dass man selber Bands gründen sollte und am besten sich mit anderen aber auch zusammentut. Dann, wir hatten damals hier ein kleines Label und ein kleines Studio mitten auf dem Land. Und da gab es vereinzelt in den Dörfern außenrum Songschreiber in Ostwestfalen, die da alle aufgenommen haben. Dann haben wir ein Label gegründet und Kassetten rausgebracht. Also das hat mich schon sehr geprägt. Das Leben auf dem Land kann auch sehr vielseitig sein, auch kulturell. Und dann habe ich ja viel, wie Sie bereits erwähnt haben, Straßenmusik gemacht. Natürlich nicht in meiner Heimatstadt, sondern eher in den größeren Städten, Hamburg, Berlin, München, aber dann auch in der Schweiz oder in Frankreich in Sommerurlauben. Und da habe ich vor allen Dingen gelernt, wie man sich auf der Straße durchsetzen kann mit Lautstärke, mit einer lauten Stimme, aber auch mit der richtigen Art von Liedern, weil man muss sich gegen Straßenlärm durchsetzen und aber auch gegen andere Straßenmusiker, die an der nächsten Ecke stehen.
Kann man denn sagen, Musik ist Kommunikation in dieser Hinsicht?
Musik ist auf jeden Fall Kommunikation also auf der Straße mit den Leuten, die an einem vorbeilaufen. Die sollen ja dann stehen bleiben und im besten Fall auch noch Geld geben. Mit anderen Musikern, wenn man eine Band gründet, ist natürlich, das ist die beste Kommunikation, die teilweise auch ohne Sprache funktioniert oder auch in anderen Sprachen. Ich bin ja auch in den letzten Jahren viel gereist und habe da auch in arabischen Ländern mit Leuten zusammen Musik gemacht, deren Sprache ich jetzt nicht so mächtig war. Oder in Madrid, zwischen Madrid und Casablanca, bin ich mit so einem Hippie-Bus diese Strecke abgefahren und habe in den beiden Städten mit Passanten zusammen Liebeslieder geschrieben. Ja, da haben wir versucht, mit Händen und Füßen uns miteinander zu verständigen und mit der Sprache der Musik.
Wenn man miteinander musiziert, ist das wahrscheinlich ja auch Ausdruck von Freundschaft. Also nicht nur Kommunikation, sondern auch Freundschaft. Man kann wahrscheinlich nicht gut mit jemandem gut musizieren, mit dem man nicht leiden kann.
Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe schon in diversen Bands gespielt und wenn es da Konflikte gab, haben die sich dann doch durch die Bandgeschichte durchgezogen. Am Ende führte es immer zu zu einem Zerwürfnis. Ich meine, man lernt natürlich auch mit in der Band miteinander auszukommen und Konflikte im besten Falle auch auszutragen, auszusprechen, weil man zusammen ein Projekt hat und weil man daran weiterarbeiten will. Also es hat immer beide Seiten. Man kann Kompromisse finden in der Band, auch mit der Musik.
Bernadette Lahengst, heute hatten Sie einen Auftritt in Berlin in der Amerika-Gedenkbibliothek. Der Titel Der Sound der Vielen und Sie haben aus Ihrem aktuellen Album Wir sind die Vielen gesungen. Man könnte das auf die Vielfalt der Musik beziehen, doch ich glaube, Ihr Anliegen, das ist ja wesentlich größer, wesentlich politischer. Welcher Idee folgen Sie denn mit diesem aktuellen Album?
Also das Album ist benannt nach dem Titelsong Wir sind die Vielen und den habe ich geschrieben ungefähr vor 3 Jahren, als sich die Vielen der Verein und das Netzwerk gegründet haben. Da war ich bei der Gründung auch dabei. Da waren wir nur ganz wenige, aber da ging es darum, dass die Aktiven der Kunst- und Kulturlandschaft erstmal in Berlin sich solidarisieren gegen Angriffe auf die Kunstfreiheit von rechts. Das ist ja auch immer mehr geworden, seitdem die AfD in einigen kulturellen Juries sitzt oder natürlich auch in der Politik sitzt. Versuchen die Kunstfreiheit zu stören und uns ihren eigenen Kunstbegriff aufzudrücken. Wir haben Demonstrationen organisiert. Unser Markenzeichen sind die golden-silbernen Rettungsdecken, die wir als Fahnen umfunktioniert haben, also auch um gegen nationalistische Fahnen auf die Straße zu gehen. Am Anfang dieser Entstehungsphase der Vielen waren wir eher wenige. Und dann habe ich gedacht, da muss ich jetzt mal ein Lied schreiben, was das Ganze zusammenbringt. Und dann haben wir auf einer der ersten Demos, zu der dann, also gegen einen Aufmarsch der Rechten, haben wir eine Riesendemo organisiert. Und da waren dann auf einmal 70.000 Leute. Da wurden dann aus den wenigen ganz schnell die Vielen. Und da haben wir dann auch ein Video gedreht zu diesem Lied. Und dann habe ich gedacht, wäre dieser Titel auch ein guter Titel für ein Album. Wobei es aber auch natürlich mehrere Bedeutungen hat. Man könnte auch meinen, dass die verschiedenen Lieder, die teilweise auch in verschiedenen Ländern entstanden sind, von sich selber sagen, wir sind die Vielen.
Heute der Auftritt in der Amerika-Gedenkbibliothek. Das Ganze gestreamt, also nicht vor Publikum und trotzdem sehr präsent natürlich. Wie ist das denn zu musizieren und man hat kein zuhörendes Gegenüber?
Ja, man gewöhnt sich dran, aber ehrlich gesagt bin ich jetzt mittlerweile sehr gelangweilt davon, vorn in eine Kamera reinzusingen. Mittlerweile kann man ja auch wieder mit ein bisschen Publikum, mit Abstand, auch draußen Konzerte geben. Gestern zum Beispiel habe ich mit meinem Chor der Statistik, im Haus der Statistik, haben wir mit Abstand zusammengesungen und da gab es auch ein bisschen Publikum. Wir haben in einem Autoscooter gesungen, der da im Innenhof steht. Also das macht doch schon mehr Freude, muss ich sagen.
Und gestreamt bedeutet natürlich auch, man kann es jederzeit nachsehen, nachhören auch die Lieder. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil.
Der große Unterschied zu einem Livestream ist halt, bei einem Livestream muss in dem Moment die Technik genauso funktionieren, der Sound muss stimmen. Und wenn es dann nicht stimmt, dann hat keiner Freude daran. Dieser Moment des Livestreams, dass man dann tatsächlich kommentieren kann live und das Gefühl hat, man ist dabei, ist dann doch nicht so wichtig. Dann ist der Sound und das gute Bild ist dann doch irgendwie wichtiger, weil sonst guckt sich das nachher keiner an.
Fête de la Musique, Bernadette Lahengst war das, die Elektropop-Musikerin. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Surreale Welten gibt es zu sehen im Artmuseum Rolandseck. Doch was bedeutet schon surreal, wenn alte und zeitgenössische Kunst gegenübergestellt werden? Vielleicht ist die moderne Kunst mitunter viel realistischer und vielleicht stecken in manchen Werken alter Meister surreale Fantasien. Traum und Vision heißt die aktuelle Ausstellung im Artmuseum und wie immer steckt in vielen der Träume und Visionen Angst und Schrecken, endzeitliche Warnungen und Prophezeiungen. Berit Hempel hat die Ausstellung gesehen.
Es ist ein weiter Bogen, den die Ausstellung schlägt, über 3 Räume verteilt mit rund 60 Werken. Eines der frühesten Werke ist Das jüngste Gericht vom Meister des Marienlebens aus dem Jahr 1460. Christus schickt am Tag der Auferstehung die menschlichen Seelen entweder links in den Himmel mit fürsorglichen Engeln oder rechts in die ewige Verdammnis zu gehörnten und bewaffneten Teufeln ins Fegefeuer. Daneben hängen Bilder vom heiligen Hieronymus. Dem Asketen erschien in einer Vision der himmlische Richter, der ihn bezichtigt, kein Christ zu sein und ihn auspeitscht. Kuratorin Susanne Blöcker hat diese altmeisterlich gemalten Bilder dem Ausstellungsraum Vision zugeordnet.
Die meisten Visionen, die man hier sieht, auch diese frühen aus dem Mittelalter oder aus dem frühen Christentum,
Ja, sie kamen plötzlich. Es war natürlich der Wunsch da, Einkehr zu halten und zu Gott zu finden, zum Beispiel beim heiligen Hieronymus. Aber dass er dann plötzlich eine Himmelsvision hat oder dass dem Jakob im Alten Testament plötzlich eine Leiter im Traum erscheint, die in den Himmel führt, oder Mohammed ist ein weiteres Beispiel, das ist nicht unbedingt gewollt gewesen, das ist spontan gekommen. Das ist typisch für eine Vision eigentlich.
In direkter Nähe des jüngsten Gerichts steht ein Objekt von Heiner Koch. 1947 geboren, studierte er bei Josef Beuys Bildhauerei. Seine Vision ist, wie bei den meisten zeitgenössischen Künstlern, weniger religiös, eher transzendental. Seine Arbeit heißt Seelenvitrinchen, eine hölzerne Vitrine, in der 4 Brotlaibe liegen, auf denen Schmetterlinge sitzen.
Zunächst einmal wirkt das ganz profan. Man sieht Brot in einer Vitrine und diese Vitrine wirkt sehr wissenschaftlich, also als ob man darin etwas Naturwissenschaftliches aufbewahrt. Nun sind das aber ganz einfache Brote aus Wachs. Es sind Seelenbrote, schwäbische Seelenbrote. Schon in vorchristlicher Zeit wurden diese Seelenbrote zum Totengedenk den Toten serviert, um die Ahnen gütig zu stimmen für die nächste Ernte im Jahr. Und die Seelen dieser Ahnen sind hier auch präsent. Sie selbst sind da, nämlich in Form von Schmetterlingen. Ursprünglich dachte man eben auch, die menschliche Seele kann als Schmetterling wiedergeboren werden.
Ähnlich der Seelen, die in dem Gemälde aus dem 15. Jahrhundert auferstehen. Eine neuzeitliche Vision eben. Die Ausstellung Traum und Vision zeigt, wie eng die beiden Begriffe miteinander verwoben sind. Den Raum Traum zum Beispiel dominiert der heilige Antonius, der als Einsiedler, im Traum oder als Vision, von lockenden Frauen heimgesucht wird, auf den Monster urinieren oder ihn mit Wein vom frommen Weg abbringen wollen. Antonius widersteht all diesen Provokationen und Verlockungen, führt weiterhin ein gottesfürchtiges Leben und wird zum Vorbild für viele Gläubige.
Er ist eine Gestalt, die im Spätmittelalter sehr populär wurde, weil das eine Krisenzeit war und man solche Identifikationsfiguren brauchte, die standhalten, egal welche Schrecknisse auf einen zukommen.
Eine interessante Gestalt auch für den leidenschaftlichen Sammler Hartmut Kraft aus Köln. Der Psychiater und Psychoanalytiker hat 1/3 der Ausstellungsobjekte gestellt, insbesondere mehr als 1 Dutzend Darstellungen zur Versuchung des heiligen Antonius.
Natürlich wissen wir heute, das sind Projektionen seines eigenen Unbewussten. Wer gerade seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Triebe komplett zu unterdrücken trachtet, der muss sich nicht wundern über eine Wiederkehr des Verdrängten. Und da können wir von daher heutzutage verstehen, dass es die Wiederkehr des Verdrängten ist.
Visionen und auch Träume können die Hölle sein, vor 500 Jahren wie auch heute. Allerdings hat sich die künstlerische Umsetzung verändert, von Malerei und Skulptur bis hin zu Film und Foto. Und die Auseinandersetzung ist persönlicher geworden.
Das sind keine Höllen mehr, die im Jenseits sich befinden oder wo man über Brücken eben in einen höllenartigen Raum transportiert wird, sondern das sind Höllen, die sind im Hier und Jetzt und sind im Künstler selbst. Und ein Peter Gillis wirft seine Dämonen auf die Leinwand zurück mit Blut, mit Eigenblut.
Der Schrecken kommt aus dem Künstler selbst. Mit schwarzer Kohle hat der 2017 gestorbene Kölner Peter Gillis auf mehr als 2 Meter Höhe ein menschenähnliches Monster geschaffen. Mit Krallen, einem langen Schwanz, aufgerissenem Mund und spitzen Zähnen. Sein Blut, das auf die Leinwand tropfte, ist mittlerweile braun geworden. Das macht sein Bild Traum aus den 1990er Jahren aber nicht weniger dramatisch. Die Ausstellung gleicht einem Parcours durch die Kunstgeschichte. Doch durch die räumlich beengten Bedingungen, nur 3 Räume und rund 60 Werke, kann sie nur Schlaglichter auf das weite und spannende Themenfeld werfen. Dessen ist sich die Kuratorin Susanne Blöcker bewusst. Sie sieht die Ausstellung als Teil des diesjährigen Mottos des Museums, total surreal. Und das geht für die Besucher im Haus weiter, mit einer Ausstellung zu Salvador Dalí und Hans Arp.
Kunstkammer Rau, 500 Jahre Traum und Vision im Arp-Museum Rolandseck, besucht und eingeordnet von Berit Hempel.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Heute wollen manche Zeitgenossen im Coronavirus ein beinahe religiöses Zeichen für die drastischen Einschränkungen unseres Lebens erkennen, schreibt in der Neuen Zürcher Zeitung Susa Breyer. Kulturwissenschaftlerin mit DDR-Hintergrund, will sagen, mit Erfahrungen im Lockdown hinter der Mauer. Sie antwortet jenen guten Menschen, Soziologen oder Philosophen, die glauben, im Corona-induzierten Stillstand sei ein sozialer Fortschritt zu finden. Aber nein, heißt es in der NZZ, was kann an einem aus Todesangst erzwungenen Lebenswandel positiv sein? fragt sie und folgert, die Corona-Zeit wird uns nicht verwandeln. Pest, Kriege und Diktaturen machen die Menschen nicht besser. Entfalten konnte sich unsere Gesellschaft durch die Prosperität unserer freien und marktwirtschaftlichen Gesellschaften. Das wird vermutlich auch die Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert unterschreiben. Der Tagesspiegel erinnert daran, dass Schubert schon einmal vor 40 Jahren nach Klagenfurt reisen wollte, aber von den DDR-Bürokraten nicht freigelassen wurde. So gesehen sei ihre Auszeichnung ein kleiner Sieg über die Diktatur. In allen Klagenfurt-Feuilletons spielt die digitale Form des Literaturtreffens eine Rolle. Ist sie nun maßstabsetzend oder eher nicht? Der Tagesspiegel sieht in Videokonferenzen keine Zukunft. So innig wie dieser Tage wurde das baldige Wiedersehen im kommenden Jahr selten herbeigesehnt. Die Taz untersucht, wie sich ohne Publikum die Techno- und Psychodynamik der Streitereien zwischen Jurorinnen und Autorinnen entwickelte. Und weiß jetzt, die Erfahrung mit den Talkshows der Corona-Zeit zeigt, ohne ständiges Gieren nach Zustimmung bleiben die Diskutierenden eher bei der Sache und kommen schneller zum Punkt. Was eigentlich dafür sprechen würde, die digitale Form beizubehalten. Aber so, und das weiß auch die Taz, ist es nicht im Sinne der Veranstalter, die die Jury eben auch nach Unterhaltungswert zusammengestellt haben. Die Taz urteilt über die Urteiler und kommt zu einem ruppigen, hübsch formulierten Jury-Bashing. Heftig gebasht wird Berlin wegen seiner banausigen Kulturpolitik. Der Tagesspiegel will über eine Kunstausstellung in Kurt Tucholskys Geburtshaus in der Lübecker Straße 13 berichten und kann dies nicht ohne grundsätzliche Bemerkung. Es gibt ja nicht viele Geburtshäuser populärer und kluger Schriftsteller in Berlin. Trotzdem hat es die Kulturverwaltung nie geschafft, hier einen informativen Anlaufpunkt für die vielen Tucholsky-Fans zu etablieren. Die Lübecker Straße dokumentiert nicht nur materielle, sondern auch geistige Armut. Armut ist im Grunde auch das Thema eines Artikels in der Welt, der vom Berliner Galeristen Johann König stammt. Nach einer charmanten Einleitung, in der er einräumt, dass gelegentliches Jammern zum Unternehmergewerbe gehöre, legt er die aus seiner Sicht schwierige Lage des Kunsthandels dar. Warum aber sterben in Deutschland die Galerien? Die Antwort ist meiner Meinung nach simpel. Politische Entscheidungen haben das Geschäft immer weniger lukrativ gemacht. Für den Kunsthandel stellt der Standort Deutschland mittlerweile einen Wettbewerbsnachteil sondergleichen dar. Es folgt eine detaillierte Darlegung der steuerlichen Probleme, die deutsche Galerien beeinträchtigen. Johann König und damit auch diese Ausgabe des Blicks in die Feuilletons schließt, Zitat, es müssen also, ein wahrer Klassiker des Unternehmers, die Abgaben runter. Denn wenn erst der Kunsthandel wieder zu einem thriving business wird, wird eine Konkurrenz entstehen, von der alle profitieren. Die Künstler, die Galerien, die Museen, die Sammler, die gesamte Kulturlandschaft. Und am Ende sogar der Finanzminister. Der nämlich sieht am Ende langfristig gar nichts mehr, wenn der Sammler nichts mehr in Deutschland, sondern alles viel günstiger in New York oder der Schweiz kauft.
Soweit unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Guten Abend.